Gut, die letzten Ereignisse, wir haben gesehen in den vorigen Vorträgen, dass der Sabbat eine sehr wichtige Rolle spielt. Und weil er als Zeichen gilt für die Autorität Gottes gegenüber die Autorität eines anderen, muss es der springende Punkt sein, worum es denn eigentlich geht, über wer die Autorität in unserem Leben hat. Und viele Menschen glauben, dass es unmöglich ist, dass so ein Thema so wichtig werden kann in der Welt. Also was ist eigentlich in der Welt am Gange und wie sieht denn das aus mit diesem Sabbat? Und wird es eines Tages zum Mahlzeichen des Tieres abgezwungen werden auf die ganze Welt? Die Bibel sagt, die Frau war bekleidet mit Purpur, also die Kirche, und Scharlach, das ist also rot, und übergoldet mit Golden und Edelsteinen und Perlen, und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand voller Gräuel und Unreinheiten ihrer Unzucht. Nur die katholische Kirche hat die Frau mit Becher in der Hand als ihr Symbol. Das ist hier in der St. Peters Kathedrale in Rom, habe ich das fotografiert. Da steht sie. Sie sagt auch, sie ist die Mutter aller Kirchen. Und sie ist gekleidet als Kirche in Purpur und Scharlach. Scharlach ist natürlich die Farbe des Opfers und Purpur die Farbe des Königs. Also sie ist anstelle Jesu Christi, sie nimmt seinen Platz. Trägt die Kirche Scharlach und Purpur, ja oder nein? Es hat mich so gefreut, um die beiden so nebeneinander in ihren schönen Farben darzustellen. Und hier wird er gewählt als Papst, jetzt hat er Scharlach an und die Mithelfer haben Purpur an. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach. Hier ist dieser Text, hier ist die Frau auf ihren Münzen und da steht das Wort Fides unter der päpstlichen Münze, City del Vaticano, ihre eigene Münze. Und sie gebrauchen das Wort Fides. Jetzt Albert Mackey, 33 Grad Freimaurer, schreibt im Manual of the Lodge, die rechte Hand war schon immer das Zeichen der Treue und unsere Brüder im Altertum verehrten die Gottheit mit Namen Fides. Also die manchmal durch den Handschlag zwei rechter Hände dargestellt wurde, manchmal durch zwei Menschen, die sich die rechte Hand gaben. Numa errichtete als erste einen Altar für Fides, unter welchem Namen die Göttin der Schwüre und ihre Ehrlichkeit angebetet wurden. Also das ist eigentlich eine Göttinverehrung und diese Göttin ist natürlich beides männlich und weiblich, es ist egal, denn in der Esoterischen ist es Yin-Yang, schwarz-weiß, beides. 2. Timotheus 4,4, sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Also diese Gemeinschaft wendet sich den Fabeln zu und alles, was heidnisch ist, wird inkorporiert. Ob das Hinduismus ist, was der Koran sagt, so nebenbei. So nebenbei. Der Koran ist geschrieben von einer Person, Mohammed. Ist es daher ein legaler Bund, ja oder nein? Nein, es wird gezeugt nur von einem Zeugen. Und die Bibel sagt, zwei oder drei Zeugen sollen jedes Wort bestätigen. Also der Koran kann nicht als ein juristisch legales Dokument dienen, wenn es zu einem Bund zwischen Gott und dem Menschen kommt. Aber die Bibel kann. Nur so nebenbei. Der Papst war der einzigste wahre Weltevangelist. Er konnte jeden Glauben besuchen, Islam wie Judentum. Er bahnte den Weg für eine neue religiöse Weltordnung. Und das war niemand anders als BBC, British Broadcasting Corporation, am Tage seines Todes. Ich war ihnen sehr dankbar für dieses Zitat. Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab, und sie beteten das Tier an und sagten, wer ist dem Tier gleich und wer kann mit ihm kämpfen? Das haben wir ja schon alles besprochen. Drache, Symbol der römischen katholischen Kirche, St. John's Lateran, Mater Ecclesia, die Mutter der Kirchen, und diese heidnischen Symbole hatten wir ja gesehen. Und gleich neben diesem Bild, wo die Frau mit dem Kelch steht, an der anderen Seite des Portals, haben wir die Frau mit den Kindern. Und nun höre dies, du Wollüstige, die in Sicherheit wohnt, die in ihrem Herzen sagt, ich und sonst gar nichts, ich werde nicht als Witwe sitzen, noch Kinderlosigkeit kennen. Jesaja 47, Vers 8. Und die römisch-katholische Kirche sagt, die Kirchen konnten sich vielleicht von mir trennen, aber meine Kinder müssen zurück, denn ich bin die Mutter. Hier ist das Zitat Dominus Iesus. Andere Kirchen sind nicht unsere Schwestern, betont der Vatikan. Es muss immer klar sein, dass eine heilige, katholische, apostolische und universale Kirche nicht die Schwester, sondern die Mutter aller Kirchen ist. Kardinal Ratzinger hat das gesagt im September 2000 und jetzt ist er der Papst. Also die römisch-katholische Kirche ist diese Mutter, die die Bibel bezeichnet als eine Hure, weil sie auf vielen Wässern sitzt, das ganze Heidentum in sich hinein inkorporiert und angeblich Jesu küsst, derweil sie durch ihr Handeln ihn verleugnet. Sie ist der neue Turmbau zu Babel und sie reitet auf dem Tier. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit, der geoffenbart worden ist im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Das ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Wir werden es nie begreifen und verstehen können, dass Gott sich herabließ, um Mensch zu werden, damit wir erlöst werden können. Das ist das Geheimnis des Evangeliums, es ist kein verstecktes Geheimnis, es ist ganz offen dargelegt, das sind die Tatsachen. Aber Babylon hat ganz andere Geheimnisse. Kuss, Kuss vorne und Betrug, Betrug hinten. Offenbarung 13,3, und ich sah einen seiner Köpfe wie zum Tode geschlachtet und seine Todeswunde wurde geheilt und die ganze Erde staunte hinter dem Tier her. Also dieses politische System der katholischen Kirche, sie sollte die Macht über die Politik verlieren, ihre politische Macht sollte sie verlieren. Das Tier, der Kopf des Tieres empfängt eine tödliche Wunde. Nicht die Frau, die Frau hat weiter existiert, die Kirche, aber sie hatte keine politische Macht. Und so starb sie 1798. Und dann, wie steht es in unserer Zeit? Hier ist der neue Papst vom päpstlichen Balkon, wird der vormalige Kardinal Josef Ratzinger als Papst Benedikt vorgestellt. Die letzten 24 Jahre leitet er die Kongregation für Lehre und Glauben, vormals die Heilige Inquisition genannt. Also wir haben den Leiter der Inquisition als den jetzigen Papst. Und wird er genauso verehrt wie die vorigen Päpste oder der vorige Papst? Ja, Osservatore Romano, das ist das amtliche Mundstück des Vatikans. Religiöse Führer aus aller Welt applaudieren Papst Benedikt den 16. während eines Treffens in der Sala Clementina im Vatikan. Und hier stehen die Weltführer in Religionen und sie verehren den neuen Papst. Er ist also Mittelpunkt des Glaubens. Hier ist er in seiner vollen heidnischen Herrlichkeit mit Symbol der Göttin Venus hier und des Universums, die Muschel, aus der das neue Leben hervorgeht. Keeper of the Straight and Narrow wird Papst, der deutsche Kardinal Ratzinger. Und er war derjenige, der dafür gesorgt hat, dass die katholischen Glaubenslehren genauso bleiben, wie sie im Mittelalter und seitdem bestanden haben. Die Inquisition natürlich, worum ging es? Es ging um Heretiker. Häreses, Wahl, für sich selbst entscheiden, was man glaubt und tut. Also ein Heretiker ist einer, der nach der Bibel entscheidet, was er glauben muss, nach dem Worte Gottes. Und der Papst sagt, das ist ein Heretiker. Sie müssen glauben, was er sagt und nicht, was die Bibel sagt. Ratzinger war darum mitverantwortlich, dass Hans Küng gefeuert wurde. Und warum? Weil er die päpstliche Unfehlbarkeit in Frage stellte. Also dieser Ratzinger sorgt dafür, dass keine einzigste Glaubenslehre, die zur Reformation führte, aus der katholischen Kirche verschwand. Alles bleibt beim Alten. Defender of the Faith. Nach dem US News and World Report 1997 warnte Ratzinger, die Bewertung kirchlicher Lehren anhand der Bibel sei eine der gefährlichsten Strömungen aus der Quelle des Zweiten Vatikankonzils. Stellt euch das mal vor. Wir dürfen nicht die Kirche bewerten aufgrund der Bibel. In seinem neuesten Buch sagt er, dass die biblische Exegese über Endzeitgeschehen und so weiter ist ein Werkzeug in den Händen des Antichristen. Wow, interessant. Also wo kommt die katholische Kirche an ihre Lehren, wenn die Bibel so unwichtig ist für sie? Wenn die Bibel beiseite gelegt wird und nicht gebraucht werden kann, um die Lehren zu bestätigen? Wo bekommen sie denn dann die Bestätigung, dass, sagen wir mal, Sonntag den Sabbat ersetzt? Aus welchen Quellen kommt diese Bestätigung? Weil es kann nicht biblisch sein, also muss es aus einer anderen Quelle kommen. Fatima war die bedeutendste Erscheinung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Medjugorje stillt die spirituellen Bedürfnisse dieser Generation gegen Ende des Jahrhunderts. Seine Eminenz, Kardinal Ratzinger, sagte im Ratzinger Report, eines der Zeichen unserer Zeit ist, dass aus der ganzen Welt immer mehr Marienerscheinungen berichtet werden. Jetzt am Tage, vor dem ich nach Europa flog, das war vor einer Woche, war da eine Marienerscheinung in Südafrika, in unserem Land. Ganz interessant. Und die Erscheinung, die Geschichte sagt, oder es war am Fernsehen, die katholische Kirche sagt, ja, wir müssen das untersuchen, so wie immer, war genau die gleiche Botschaft wie die Fatima-Botschaft. Ist das nicht interessant? Genau die gleiche Botschaft. Große Aufregung. Marienerscheinung vor einer Woche. Durch ihren Ungehorsam gegenüber Gott und den Wunsch nach Selbsterhöhung spielte die Frau Eva eine entscheidende Rolle beim Fall der Menschheit. Durch ihren Gehorsam gegenüber Gott spielt die Frau Maria eine entscheidende Rolle bei der Erlösung der Menschheit. Gut, das ist jetzt katholische Lehre. Eva hat gesündigt und Maria macht das wieder gut. Papst Paul VI. Bezeichnete 1967 in seinem Enzyklikum Signum Magnum die Frau von Fatima als die Repräsentation der biblischen Frau, die mit der Sonne bekleidet bin. Ich bin die Jungfrau aus der Offenbarung. Aber natürlich, die Jungfrau aus der Offenbarung hat 1260 Jahre in der Wüste existiert, weil das Tier sie verfolgte. Also hat Maria 1260 Jahre in der Wüste gewohnt, ja oder nein? Also biblisch ist das nicht innezuhalten. Aber wir haben zwei Pole. Es gibt die reine Frau in der Bibel, die wahre Gemeinde Gottes, die Botschaft der Erlösung durch Jesus Christus verkündigt. Und wir haben hier eine Erlösung durch Werke, eine Erlösung durch den Mensch selber. Jesus wird beiseite gelegt. Eva nimmt die Stelle von dem Sündenbock da und Maria hebt die Sünde auf. Und durch eigenen Gehorsam des Menschen wird das herzugefügt. Also Fatima, ganz wichtig, wir gehen mal nach Fatima. Das wird durch die katholische Kirche ja sehr hoch geachtet. Und das ist so eine tragische Geschichte. Die drei Kinderlein, Lucia, Francisco und Jacinto, die hatten da die Vision 1917. Und worum ging die Vision? Erstens Russland und die Welt mit dem unbefleckten Herzen Marias geweiht werden. Und dieses unbefleckte Herz müssen wir mal durchstudieren. Dann gab es eine Vision der Hölle. Mit anderen Worten, dieser rachsüchtige Gott, der wird schon dafür sorgen, dass die, die Maria nicht verehren, ewig braten. Und drittens, die Attentat auf Johannes Paulus II. So hat der Vatikan bekannt gegeben. Also Fatima ist genauso gebaut wie die alten Heidentempel, mit einem riesen Phallus-Symbol hier vorne dran. Und innen drin sind die Gräber der Visionare, also Jacinta und hier sind sie, Jacinta. Und dann ein leeres, das war für Lucia, sie liegt jetzt wahrscheinlich schon da drin. Ein Jahr hat sie bei ihrem Kloster gelegen nach ihrem Tod und sollte jetzt da drin sein. Interessant ist, dass Schwester Lucia ist die Einzige, die den Auftrag bekam, sie soll alle diese Dinge aufschreiben und sie wird leben bis zur Vollendung der Vision. Und die anderen beiden würden früh sterben, also Jacinta und Francisco, die werden schon als Kinder sterben. Vordem sie 10 Jahre alt waren, waren sie tot. Und Lucia hat gelebt bis zu der Zeit dieses Papstes. Und hier ist sie bei dem vorigen Papst mit dem handausgeschriebenen Zitat, Originaltext der dritten Fatima-Botschaft. Und wer hat das bekannt gegeben? Natürlich Josef Kardinal Ratzinger hat das bekannt gegeben. Und er sagt, es ging um die Attentat auf Johannes Paulus II. Gut, die Fatima, Zahl 13. Die Vision war am 13. Mai 1917. Schwester Lucia besucht Fatima immer am 13. Mai in den verschiedenen Jahrgängen. Das Denkmal zum Fall der Berliner Mauer in Fatima wurde am 13. August eingeweiht. Der Mauerbau von der Scheidungsmauer begann am 13. August 1961. Das Attentat auf Johannes Paulus II. Am 13. Mai 1981. Bischof Correra da Silva erklärte die Erscheinung am 13. Oktober für glaubwürdig in 1930. Päpstliche Besuche zu Fatima sind immer am 13. Tag des Monats. Portugal wurde am 31. Mai 1931 dem unbefleckten Herzen Marias geweiht und am 31. Oktober 1942 wurde die Welt geweiht. Russland, ausgesondert, ist noch nicht geweiht worden. Das Papsttum ist ein bisschen ungehorsam hier, so sagen einige. Jetzt, ob das 13 ist oder 31, in dem Okkultismus ist das egal, denn rückwärts und vorwärts geschrieben ist das Gleiche. Krönung der Marienstatue am 13. Mai 1946. Francisco und Jacinta wurden heilig erklärt am 13. Mai 2000 durch Papst Johannes Paulus II. Und Schwester Lucia stirbt am 13. Februar 2005. Ist das nicht interessant? Im Alter von 96 Jahren und Papst Johannes Paulus II. Später am 4.2.2005 zählen wir das zusammen, 13. Also Zufall oder nicht, es ist einfach interessant, wie die Okkultisten da zaubern können. Überall in der Welt gehen diese, sagt man da, Denkmale hoch. Sie werden überall gebaut. Jedes Kontinent in der Welt bekommt eins. Und da haben wir Maria auf diesem interessanten Turm. Wie sieht denn der Turm aus? Das ist der Turmbau zu Babel. Wissen Sie, was faszinierend ist? Die haben einen in Südafrika gebaut, in der Nähe von Pretoria. Riesending. Und dann kam ein gewaltiges Gewitter und zack, weg war sie. Jetzt haben sie noch nicht wieder hergestellt, soweit ich weiß. Da steht jetzt ein Kreuz drauf für eine Weile, bis sie wieder eine neue haben. Aber naja, überall in der Welt. Hier in Ephesus, das ist natürlich ein islamitisches Land, da haben wir die schwarze Madonna. Ob sie schwarz ist oder weiß ist, ist egal, denn es gibt ja die beiden Polen, Yin-Yang, gut, böse. Das ist das sogenannte Haus, wo Maria gewohnt hat in Ephesus. Man darf keine Bilder drinnen machen, aber es sagt nicht, du darfst nicht von draußen nach innen Bilder machen. Hier, diese Damen waren da, als ich da war. Und das hat mich sehr interessiert, denn das waren Moslems. Und dann habe ich sie gefragt, entschuldige mal, wieso seid ihr hier? Ihr seid ja Moslems. Oh nein, sie machen jedes Jahr eine Wallfahrt zu Maria. Und hier hängen sie, wie alle anderen Katholiken auch und andere auch, ihre Gebete auf, damit Maria sie antworten soll. Also Katholizismus und Islam haben beide Maria-Verehrung. Gut, jetzt kommt etwas Wichtiges. Blavatsky, da ist ein T weg, aber das macht nichts. Blavatsky sagt, erstmal, wer ist Blavatsky? Blavatsky ist die okkultistische Quelle in der Welt heute. Also im Okkultismus wird sie als die Prophetin der Prophetinnen des Okkultismus betrachtet. Und sie schreibt in ihrem Buch, Secret Doctrine, Volume 2, Page 512, schreibt sie, es ist die Menschheit, welche die Schlange Genesis und darum den täglichen und stündlichen Fall in die Sünde von der celestial, weltallischen Magd, Jungfrau, bewirkt, welche die Mutter der Götter und der Teufel zur gleichen Zeit ist. Ganz interessantes Zitat. Also diese Jungfrau ist die Mutter der Götter und der Teufel gleichzeitig. Denn sie ist die ewig liebende, gutgünstigte Göttin, die die Seele und das Herz rührt. Der Schatten des Unbekannten und unverständlichen Gottheit im All. Aber wer ist sie wirklich? In der Antiquität und in Wirklichkeit ist sie eigentlich Luzifer, männlich, oder Luziferus, weiblich. Das ist der Name dieser Engelentität, die über das Licht und Wahrheit herrscht. So kurz zusammengefasst. Also diese weibliche Jungfrau nach Blavatsky ist die Göttin, die eigentlich ein Symbol ist für Luzifer. Und ob sie männlich oder weiblich ist, ist egal. Yin, Yang. Sie schreibt weiter, Luzifer ist göttliches und irdisches Licht. Luzifer ist der Heilige Geist und Satan gleichzeitig. Wow! Also das ist, was der Okkultismus lehrt. Wenn wir jetzt das interpolieren und umsetzen, dann kommen wir auf ein paar interessante Dinge. Sie schreibt weiter in Isis Unveiled, nachdem Cyril, Bischof von Alexandrien, sich öffentlich zur Verehrung der ägyptischen Göttin Isis bekannte und in menschlicher Form mit Maria, der Mutter Gottes, gleichgesetzt hatte, etc., etc. Also die katholische Kirche hat diese Göttin, diese Jungfrau Göttin, anthropomorphisiert und als Maria dargestellt. Jetzt. Blavatsky sagt, das ist eigentlich Luzifer-Anbetung und Luzifer sagt, ich brauche nicht ein Gehorsam an Gott und ich bin ihm nicht untertan und ich werde durch meine Werke selber mich hocharbeiten und erlösen. Ich brauche keinen Erlöser. Die King James Bibel, 1. Mose 3, 15. And I will put enmity between thee and the woman and between thy seed and her seed, and it shall bruise thy head and thou shalt bruise his heel. Also ich werde Feindnis stellen zwischen dir und dem Weibe, zwischen ihrer Saat und deiner Saat, und es, die Schlange, and it shall bruise thy head and thou shalt bruise his heel. Der Kopf wird zertreten und du, die Schlange, wirst ihm die Ferse, wie sagt man da in Deutsch? Treten. Ja. So, das ist das erste messianische Versprechen. Die Frau aus Gottes Kirche hervor wird der Messias hervorgehen. Der Messias wird der Schlange den Kopf zertreten, aber die Ferse des Messias wird verletzt werden. Das ist das Versprechen. Jetzt schauen wir mal, was die katholische Kirche, die Jesuitenbibel, aus diesem Text macht. Das ist die Douay Rheims Bibel, die Jesuitenbibel. Genau das Gleiche, ich werde Feindschaft stellen zwischen dir und dem Weibe und ihrem Saat und deiner Saat und ihrer Saat. Und das Er wird jetzt weiblich, sie, she, wird deinen Kopf zertreten und du wirst ihr weiblich in die Ferse stechen oder was auch immer, wie das in Deutsch auch immer ist. Also hier haben wir eine ganz Unänderung des Messias. Der Messias ist weg und wer ist anstelle davon? Maria. Es ist ein Ersatz. In 1950 schreibt der bekannte Erzbischof Fulton Sheen: Wir leben in den Tagen der Apokalypse, den letzten Tagen unserer Ära. Die zwei, wie viel? Zwei großen Kräfte des mystischen Leibes von Christi und des mystischen Leibes des Antichristus sind dabei, ihre Schlachtreihen für die letzte katastrophische Auseinandersetzung zu ordnen. Also es gibt nur zwei Mächte auf Erden. Entweder wir sind mit der einen oder wir sind mit der anderen. Jetzt, im Okkultismus wird alles umgedreht. Gut ist böse und böse ist gut. Was sagt die Bibel darüber? Wehe dem, der Gutes böse nennt und Böses Gute. Ratzinger in seinem neuen Buch, was er jetzt gerade geschrieben hat, sagt, dass biblische Exegese ein Werkzeug in den Händen des Antichrist sein kann. Also diejenigen, die die Bibel gebrauchen als Maßstab, werden Antichrist. Und diejenigen, die die Kirche als Maßstab gebrauchen, die sind der Leib Christi. Auf den Kopf drehen sie das. Aber es gibt nur zwei Mächte. Wir sind entweder mit dem einen oder mit dem anderen. Ich verkündige euch, dass die Zeit der Erscheinungsschlacht da ist, sagt Maria in einer ihrer Erscheinungen. In Medjugorje wurde angekündigt, und die katholische Kirche hat ja gesagt, Medjugorje sind die Erscheinungen, die das von Fatima erleuchtet für unsere Zeit. Sie sagt, liebe Kinder, ich möchte euch etwas sagen. Und dann sagt sie, wir leben in diesen stürmartigen Zeiten, in denen Satan alles zu vernichten versucht, was ich und mein Sohn Jesus Christus aufbauen. In einer besonderen Weise möchte er eure Seelen vernichten. Er möchte das Christentum wegführen von den Geboten, zu welchen die Kirche euch ruft. Aha. Es geht um die Gebote, aber welche Gebote? Die biblischen oder die katholischen? Gut, die Kirche ruft zu den Geboten. Satan will alles vernichten, was heilig um euch ist. Darum, liebe Kinder, betet, damit ihr verstehen könnt, was Gott sagen möchte durch mein Kommen. Marias Kommen. Sehr interessant. Maria nimmt den Platz Jesus Christus. Und dann Lazarett, eine anerkannte Erscheinung der katholischen Kirche. Wollen wir mal ein bisschen näher kommen und uns fragen, was ist der springende Punkt? Wir wissen, es geht jetzt um die Gebote. Welches insbesondere? Maria sagt, wenn mein Volk sich nicht unterordnen will, bin ich gezwungen, die Hand meines Sohnes loszulassen. Also erst, was ist das Christusbild? Rachsüchtiger Gott. Und Maria ist die Rachebezüchtigerin. Also da muss ich die Hand meines Sohnes loslassen. Sie ist so schwer und belastet mich so sehr. So ein schrecklicher Jesus. Dass ich sie nicht länger halten kann. Ich habe die ganze Zeit für euch gebetet, gelitten. Wenn ihr nicht wollt, dass mein Sohn euch verlässt, dann muss ich es auf mich nehmen, ständig dafür zu beten. Schreckliches Christusbild. Aber ihr übrigen denkt darüber kaum nach. Vergeblich werdet ihr beten, vergeblich handelt. Ihr werdet die Nöte, die ich für euch übrige getragen habe, niemals wieder gut machen können. Was ist das Problem? Ich habe euch 6 Tage zu arbeiten gegeben. Ich bewahrte den 7. für mich und niemand möchte ihn mir gönnen. Das ist die große Last auf dem Arm meines Sohnes. Fantastisch. Die katholische Kirche gebraucht eine Marienerscheinung, um zu sagen, das Problem in der Endzeit zwischen den Mächten der Kirche und den Mächten des Antichristen wird der Sabbat sein. Ist das nicht toll? Ist das nicht toll? Aber sie sagt 7. Tag, aber die Menschheit ist ja sowieso so konfus, sie weiß nicht, welcher der 7. Tag ist. Also hilf uns bitte, Maria, welcher Tag ist es denn? Sie sagt hier sehen wir die Wurzeln vieler unserer Übel, es ist das Gebot, den Sabbat heilig zu halten. Im Alten Testament war es unter anderem die Übertretung dieses Tages, die mit dem Tode bestraft wurde. Jetzt hört mal, wie konfus sie sind. Obwohl wir nicht unter dem alttestamentlichen Gesetz leben, gibt es überall in der Christenheit einen Missbrauch des Sabbats. Im Westen haben wir Gott durch unseren Wohlstand verloren, im Osten durch Kommunismus und Leid. Beide haben den Sabbat aus den Augen verloren. Und dadurch sind unsere Probleme so angewachsen, dass wir nicht mehr ein noch aus wissen. Also das Problem in der Welt, sagen die Marienerscheinungen, ist der Sabbat, wird nicht gehalten. Hilf mir, welcher Sabbat es ist. Dann sagt sie klipp und klar, es ist der Sonntag. Und darum Roms Herausforderung, die meisten Christen gehen davon aus, dass Sonntag sei der biblische Ruhetag, die römische-katholische protestiert dagegen. Sie selber verlegte den christlichen Gottesdienst vom biblischen Sabbat Samstag auf Sonntag. Der Versuch, diese Veränderung als biblische Hinstellung ist sowohl unehrlich als auch eine Leugnung katholischer Autorität. Den haben wir ja schon besprochen. Wenn der Protestantismus seine Lehren allein auf die Bibel gründen will, sollte er den Samstag halten. Also Maria sagt, das Problem in der Welt ist, dass die Menschheit den Sabbat nicht hält. September 1893. Rome's Challenge, das ist Catholic Mirror, offizielle Organ, Kardinal Gibbons im Vatikan in den Vereinigten Staaten. Es kam zu einem Streitpunkt Sabbat-Sonntag. Und wer war da tätig in dieser Angelegenheit? Es war die Generalkonferenz der 7. Tags Adventisten, Februar 24, 1893. Was da passiert war, in Amerika hatten sie ökonomisches Forum und die ganze Welt sollte ihre Waren da ausstellen und das war ein Riesenereignis in Chicago und die haben sich entschlossen, weil das so groß ist und so wichtig ist und so viele eingeladen worden sind zu der Zeit, muss das jeden Tag in der Woche stattfinden, inklusive Sonntag. Die Kirche hat sich beschwert und gesagt, nein, das muss geschlossen werden am Sonntag. Der Staat hat gesagt, Staat und Kirche sind getrennt, es braucht nicht geschlossen werden am Sonntag. Dadurchhin hat die Kirche Druck gemacht und es ist verwiesen worden zum Obergericht Amerikas. Und das Obergericht hat entschlossen, ja, es darf am Sonntag nicht offen sein, es muss geschlossen werden. Daraufhin hat die Siebentags-Adventisten-Gemeinschaft gesagt, hör mal her, was ihr da macht, ist verkehrt, denn das widerspricht Trennung von Staat und Kirche. Das dürft ihr nicht machen. Und die katholische Kirche, der Kardinal, greift das auf und gebraucht diesen Kampf in Amerika, um zu erklären ganz deutlich, wer wohl Recht hat hier, biblisch und nicht biblisch. Also, die Generalkonferenz auf der siebenten Tags-Adventisten hat eine Resolution akzeptiert, dass dieser Entschluss des Supreme Courts, dass Amerika eine christliche Nation ist. Es ist interessant, dass diese gleiche Aktion jetzt hier in Europa am Gange ist, ist es nicht? Wir leben in so einer interessanten Zeit, dass das verkehrt ist. Und jetzt kommt die katholische Kirche und sagt, kommt, wir untersuchen das und die drucken das im September 2, 9, 16 und 23 in 1893 in ihrem offiziellen Mundstück The Catholic Mirror. Jetzt wollen wir mal lesen, was sie da schreiben. Editor's Note. Und das ist faszinierend. Das ist jetzt die katholische Kirche, die hier schreibt. Sie sagt, dieses gleiche Argument, Samstag, Sonntag, gab es schon mal. Und zwar während der Reformation. Und im Konzil zu Trient wurde dann entschlossen, dass die katholische Kirche Recht hat und dass die Protestanten sind abtrünnig. Sie sind abtrünnig. Und dann schreiben sie hier in ihrem Heft, es war genau dieser Punkt, diese Sabbatsfrage, genau dieser Punkt, wodurch die Reformation beim Konzil zu Trent verurteilt werden konnte. Die ganze Reformation wurde verurteilt bei diesem Konzil wegen Sabbatsonntag. Die Reformer hatten ewig gesagt, die katholische Kirche ist abtrünnig. Die Reformation hat gesagt, die Bibel und die Bibel alleine, die Schrift alleine ist der einzigste Standard, das einzige, was es gibt. Und die katholische Kirche hat gesagt, nein, die Schrift und Tradition. Die Bibel, wie sie von der Kirche und übereinstimmend von den Vätern interpretiert wird, das war die Position und der Anspruch der katholischen Kirche. Jetzt, wer hatte recht? Die Bibel? Und die Bibel alleine oder die katholische Kirche? Und das Argument ging hin und her, hin und her, hin und her, hin und her. Endgültig, nach einem langen Kampf bei diesem Konzil, und das war jetzt bei der Reformation hier in den 1500, hat der Erzbischof von Reggio im Konzil, stand er auf und brachte im Wesentlichen die folgenden Argumente zu der Partei, die sagte, die Schrift und die Schrift alleine. Und er sagte, das ist jetzt die katholische Kirche, schreibt das. Also Protestanten, die glauben, dass alles auf die Schrift gegründet werden soll und sagen, die Schrift alleine, sagen, dass die katholische Kirche abtrünnig ist und dadurch rechtfertigen sie ihren Entschluss. Aber sie sind falsch und ihr Auftreten ist falsch. Warum? Beweis. Das geschriebene Wort fordert ausdrücklich die Heiligung des siebenten Tags Sabbat. Sie halten den siebenten Tag nicht, sondern verwerfen ihn. Das hat die katholische Kirche damals gesagt. Wenn sie wirklich die Schrift innehalten sollten, würden sie den Sabbat halten. Sie haben die Sonntagsheiligung übernommen, hinter der allein die Tradition der Kirche steht. Also das Argument der Protestanten tauchte nichts und somit der Erzbischof von Reggio am 18. Januar 1562 gab der katholischen Kirche den Sieg, den sie immer wollten. Und die Protestanten konnten nichts gegen sagen, denn ihre eigene Augsburger Konfession sagte, dass der Sabbat, den sie halten, des Herrentag, kommt von der Kirche allein. Also die katholische Kirche hat da die Reformation einfach verworfen. Und das war die Unkonsequenz der Protestanten. Und darum ist es nur eine Rebellion gegen kirchliche Autorität und sie haben die Reformation einfach verworfen. Also dieses ist die wichtige Frage, die wichtige Auseinandersetzung, auf die die katholische Kirche die ganze protestantische Bewegung verurteilt. Also warum wird Protestantismus verurteilt durch die katholische Kirche? Weil sie unkonsequent ist. Das ist der Kardinal, der schreibt. Und jetzt hat er ein paar interessante Sachen, die er sagt. Er schreibt weiter. Diejenigen, die die Bibel als Führer folgen, die Israeliten und die Siebentags-Adventisten, haben alle Argumente auf ihrer Seite. Während die biblischen Protestanten die Ersetzung des Samstags durch den Sonntag nicht mit einem Wort verteidigen können. Also die katholische Kirche nimmt diesen Entschluss der Generalkonferenz und sagt, also wer hat Recht hier? Biblisch hat wer Recht? Die Adventisten haben Recht. Adventisten sind die einzigste christliche Gemeinschaft auf Grundlage der Bibel, die auf den Seiten der Schrift keinen Grund für den Wechsel vom siebenten zum ersten Tag finden. Daher nennen sie sich Siebententags-Adventisten. Wer schreibt das? Der Kardinal der katholischen Kirche, der führende Hauptkardinal in Amerika, der stellvertretend für den Vatikan ist, sagt, die Siebententags-Adventisten sind die einzigsten Christen, die keinen Grund haben. Und sie haben Recht, sagt er, biblisch. Geht weiter und sagt, kein Protestant heute gehorcht eigentlich der Bibel, sondern sie gehorchen der katholischen Kirche. Und dann sagt er, lass die Bibel entscheiden und dann kommt ein Bibelstudium, das Adventisten nicht besser hätten geben können, um zu beweisen, dass der Sabbat der Samstag ist. Die katholische Kirche machte Kraft ihrer vom Gründern verliehenen göttlichen, unfehlbaren Autorität den Sonntag statt den Sabbat zum Ruhetag. Protestanten, die sich allein zur Bibel als Richtschnur des Glaubens bekennen haben, keine Grundlage für die Sonntagsheiligung. In dieser Hinsicht schreibt in der Question Box, das ist ein Forum, wo man die katholische Kirche fragen kann, warum und weshalb und wieso, keine Grundlage für die Sonntagshaltung. In dieser Hinsicht sind die Siebententags-Adventisten die einzigen konsequenten Protestanten. So die katholische Kirche sagt, es gibt nur eine einzige konsequente protestantische Gemeinschaft und das sind die Siebentags-Adventisten. In 1995 schreibt der Kardinal im Catholic Sentinel, St. Catherine's Catholic Church Sentinel, schreibt er die Sabbatfrage, er erklärt es wieder und er schreibt, people who think the scriptures should be the sole authority should logically become Seventh-day Adventists and keep Saturday holy. Also Leute, die glauben, dass die Schrift die einzigste Autorität sei, sollten logischerweise siebententags Adventisten werden und den Samstag heiligen. Das ist so ziemlich direkt. Gut, jetzt schreiben Sie hier in diesem Zitat im Jahr 2003, wo Sie diese ganze Auseinandersetzung auf ihrem Webseite zeigten, die Katholiken, schreiben sie, die über 100 Jahre alte Herausforderung, die Rom damals gab in 1893, durch Rom besteht noch immer. Das ist jetzt die katholische Kirche heute. Sie schreibt, entweder die katholische Kirche hat Recht oder die Siebententags-Adventisten haben Recht, es gibt keine andere Wahl. Wow. Keine andere Wahl. Also hier stehe ich. War Katholik geboren, wurde Atheist, entdecke die Bibel, muss entscheiden. Gehe ich zurück zur katholischen Kirche, werde ich Protestant. Wenn ich Protestant werde, welcher protestantischen Gemeinschaft schließe ich mich an. Ich habe die Methodisten kommen lassen und mit ihnen geredet, die katholische Kirche kommen lassen zu meinem Haus. und festgestellt, dass wenn ich den Sabbat halte, dann habe ich die Wut der Protestanten gegen mich, denn ich verurteile sie ja, dass sie unehrlich sind in ihrem Bibelauslegen. Und die sagen dann, weil ich nicht gleich bin wie all die anderen Protestanten, du gehörst einer Sekte an. Und die katholische Kirche sagt, wenn du den Sabbat hältst, dann leugnest du meine Autorität. Dich, Brüderchen, nageln wir an die Wand. Jetzt sitze ich zwischen diesen zwei Feuern. Und ich schaue mir die katholische Kirche an und ich schaue mir die protestantische Ökumene an und ich denke, ja, wo passe ich denn hier rein? Und die katholische Kirche sagt zu mir, wähle, Brüderchen, entweder du gehörst der katholischen Kirche an und ob du jetzt Protestant bist oder nicht, wenn du durch die Ökumene sagst, katholische Kirche, du bist mein Oberhaupt, gehorchst du der katholischen Kirche? Oder du bist siebenten Tags Adventist? Was für eine Wahl hatte ich? Gar keine. Also was bin ich geworden? Siebenten Tags Adventist und jetzt berufe ich mich auf den Schutz Gottes. Denn von dieser Welt kann ich nichts erwarten. Und es ist ein heißer Stuhl. Und er ist sehr einsam. Und darum möchte ich jeden in diesem Saal bitten, komm, sing wenigstens mit mir ein paar Lieder im Gefängnis eines Tages. Ich will nicht alleine da sitzen. Es gibt nur zwei wirkliche weltweite religiöse Bewegungen. Entweder Siebentags-Adventismus, hier ist the American Bible Society and Church Missions. Die Listen hier die sind so klein, ist nicht wichtig, dass man es lesen kann, aber sie zeichnen auf, welche Gemeinschaft weltweit ist. Und unter dem Christentum gibt es nur zwei, die weltweit verbreitet sind. Entweder die Siebentags-Adventisten oder die katholische Kirche. Die Siebentags-Adventisten haben ein riesen Evangelisationsfeld. Sie waren die Ersten, die Satellit-Evangelisation gebrauchten. Sie sind überall in der Welt verbreitet, sogar in Deutschland, wie ihr hier seht. Und in England und in Amerika, wo sie Hospitäler betreiben, wo sie im Dienst stehen, nicht nur biblisch, sondern auch der Menschheit gegenüber, in Loma Linda, ein Riesenzentrum, Hospitäler, Gesundheitsreform. Hier ist eine Apotheke ohne ein einziges normales Mittel, das man in der allgemeinen Apotheke findet. In Afrika, hier ist eine Gemeinschaft in Afrika, das ist in Somerset West, in Südafrika. Sie sind überall in der Welt verbreitet und verkündigen eine Drei-Engel-Botschaft, dass man wählen muss zwischen diesen beiden Alternativen. Genau wie die katholische Kirche gesagt hat, wählt zwischen diesen beiden Alternativen. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, Krieg zu führen mit den übrigen ihrer Nachkommenschaft, welche die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. Offenbarung 12, 17. Also, diejenigen, die an die Bibel festhalten und an die Prophezeiungen und sie halten die Gebote, werden irgendwann mal in den Kampf kommen. Aber leider sagt die Bibel, die ganze Erde staunt hinter dem Tier her. Also die Übermacht ist David Goliath hoch 10. Der Sonntag ist das Zeichen unserer Autorität, sagt die katholische Kirche. Die Kirche steht über die Bibel und die Verlegung des Sabbats Heiligung ist Beweis dieser Tatsache. Catholic Record, wir sind an der Macht. So, Maria sagt, Sabbat ist das Problem. Fatima, Lucia, du wirst leben, bis dass die letzten Ereignisse auf dem Tisch sind. Sie stirbt und der Papst stirbt kurz danach. Hat der Papst, Papst Johannes Paulus II., die Herausforderung für die letzten Ereignisse auf den Tisch gelegt, ja oder nein? Und die Antwort ist ja, er hat es getan. Also das ging in Erfüllung, denn er hat ja den Enzyklikal geschrieben und die Zeitungen der Welt sagen, Pope launches crusade to save Sunday, also Sonntag soll wiederhergestellt werden. Der Sonntag darf nicht gearbeitet werden, denn er muss gefeiert werden als des Herrn Tag. Er schreibt dieses berühmte Enzyklikal Dies Domini und darin fragt er für die Sonntagheiligung. Und natürlich, sein Haupttheologe war wer? Ratzinger, also wer hat dieses Dokument dann unter Händen gehabt? Vor dem eine offizielle Lehre der katholischen Kirche in die Welt geschickt wird, geht es erst zu diesem Gremium, also wer hat es in der Hand gehabt? Ratzinger, das ist ein Ratzinger-Dokument. Sonntag, das höchste Fest, die Bedeutung der Zeit offenbart. Die geistlichen und pastoralen Reichtümer des Sonntags, wie sie uns durch die Tradition überliefert werden, sind wahrlich groß. Die sonntagliche Feier des Herrentag und seine Eucharistie für das kirchliche Leben wesentlich ist. Jetzt müsst ihr wissen, wenn wir die Eucharistie feiern, was feiern wir dann? Was feiern wir, wenn wir die Eucharistie feiern? Den ständigen Tod Christi, den ständigen Tod Christi. Wenn wir das Abendmahl halten, dann gedenken wir des Tod Christi und die Auferstehung Christi. Also wir feiern keinen toten Christus, aber das ist ein toter Christus. Wenn Sie am Sonntag das Wort hören, schreibt der Papst, dann haben Sie ein Erlebnis mit Maria. Vom Sonntag zu Sonntag kommen die Menschen und sie folgen in den Fußspuren am Marias. Was sagt die Bibel? In welchen Fußspuren müssen wir folgen? Christus. Also der Sonntag ist Maria gewidmet. Und es ist der Tag der Sonne. Und dann sagt er, also Gesetze, die den Sonntag bestätigen im Rhythmus der Woche, sind nicht nur ein historischer Umstand, sondern sind etwas, was heute noch wichtig ist. Dann schreibt er über den Enzyklikum Rerum Novarum, den haben wir ja besprochen, wo es geht um die Wirtschaft und wie sie bewirkt werden muss, wo es auch heißt, dass man, sich helfen kann. Wenn da Probleme sind und man was nötig hat, nimm es einfach von einem anderen. Und der Sonntag muss ein Ruhetag werden. Und dann zitiert er den vorigen Papst, Papst Leo den 13. Und er sagt, darum, in den Umständen der jetzigen Zeit, müssen Christen danach streben, dass Gesetze so dargestellt werden, dass ihre Pflicht, um den Sonntag zu heiligen, innegehalten werden können. Also Papst Johannes Paulus II. Hat gefragt für Sonntagsgesetze in der Welt, damit der Sonntag geheiligt wird. Direkt danach schreiben sie Attuendum Fidem. Jetzt, das ist fantastisch. Das geht über kanonitisches Gesetz in der katholischen Kirche. Also wer hat das geschrieben? Ratzinger. Und jetzt sagt er ganz interessant, das ist ein paar Tage nach diesem Enzyklikal des Papstes, schreibt er hier, dass fortan Kanon 1436 so heißen wird. Wer leugnet, dass eine katholische Lehre geglaubt werden muss und nicht zu seinen Sinnen kommt, nachdem er gewarnt ist, der soll gestraft werden als Heretiker. Wow! So, in unserer Zeit sagt die katholische Kirche, wenn du nicht horchst auf den Papst, der jetzt gerade gesagt hat, ihr müsst den Sonntag heiligen und wir brauchen Gesetze für Sonntagsheiligung und ihr sagt, das ist nicht so, dann müsst ihr bestraft werden als Heretiker. Das erste Mal, wo sie dieses Wort seit dem Mittelalter wieder gebrauchen. Das ist ja toll. Was passiert denn mit uns, wenn wir Heretiker sind? Dann, alles kann dir weggenommen, und wenn wir eine Doktrine annehmen, die verurteilt wird durch den Papst, dann werden wir, was steht da? Bestraft werden durch eine angebrachte Strafe. Sehr schön geschrieben, Herr Ratzinger. Bestraft werden mit einer angebrachten Strafe. Jetzt, welche Strafe war denn angebracht für Heretiker? Tod. Die Todstrafe. Die werden doch nicht so weit gehen, oder? Und dann sagt er mit seinem üblichen Wir und Unser, so wie es auch in der Bibel steht, machen sich also zum Gott und sagen, das ist jetzt Gesetz. Das ist Gesetz. Also, kann die katholische Kirche uns hier helfen und sagen, bitte, worum geht es jetzt? Wann werde ich in dieser Welt heute als Heretiker dargestellt? Papst Johannes Paulus II. War so lieb, um das ganz klipp und klar zu sagen. Detroit News, Juli 7, 1998, Papst Johannes Paulus II. Sagt, wer den Sonntag entheiligt, muss als Heretiker bestraft werden. Bumm. Jetzt haben wir ein Problem. Also bin ich jetzt Heretiker, weil ich den Sabbat halte und den Sonntag für total unwichtig halte. Bin ich Heretiker. Wenn sie ein Sonntagsgesetz machen, werde ich sie nicht herausfordern. Ich werde vielleicht Bibelstudien geben an diesem Sonntag. Wenn sie dann weitergehen und ein Anti-Sabbatsgesetz machen, dann lade ich euch ein, Lieder mit mir im Gefängnis zu singen. Wie steht das? Und wenn sie dann die angesprachte Strafe vollziehen wollen, habe ich die Hoffnung, dass eine Wiederkunft dem ein Ende macht. Und dass diejenigen, die den Goliath spielen, am Ende flach da liegen und kopflos sind. Ist das möglich? Wir glauben es oder wir glauben es nicht. Das ist eine Prüfung, ob wir das glauben. Hier sagt der Jesuitenpriester im Ignatius Press am 24. April 2005, alles steigert sich in der Welt. Wer gegen die authentischen Lehren der Kirche rebelliert, der rebelliert gegen Gott. Also hier haben wir einen neuen Gott auf Erden und wenn ich da rebelliere und sage, das mache ich nicht, dann rebelliere ich gegen Gott. Tut mir leid, ich muss wählen. Entweder Gott des Himmels oder Gott auf dieser Erde. Welchen? Ratzinger lässt nicht lange auf sich warten. Im Juni 2005 sagt er bei einer Sonntagsmesse, wir können ohne nicht leben. Wir können nicht ohne den Sonntag leben. Sagt er der Menge im Angelus, die Sonntagsmesse sei keine Bürde, sondern eine Freude und ein Bedürfnis für Katholiken, sagt Benedikt. Dann in Bari sagt er, dass der Sonntag ist ein notwendiges Instrument, damit wir diese Wüste unserer Tätigkeit und Konsumismus verlassen und unsere religiöse Indifferenz und Säkularismus lassen, die schon üble Anmaßen angenommen haben. Hoffentlich ist das gut genug übersetzt, wahrscheinlich nicht, aber das macht nichts. Und er sagt, wir können nicht leben ohne den Sonntag. Also Ratzinger ist voll dahinter. Und die ganze Macht des ersten Tieres übt es vor ihm aus und es veranlasst, dass die Erde und die auf ihr wohnen, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Offenbarung 13, Vers 12. Also die Bibel sagt, die protestantische Welt wird dem Tier die Macht geben und sie werden sagen, bete das Tier an, sei ihm gehorsam. Das Tier hat gesagt, Sonntagsgesetz suche ich. Und diejenigen, die es nicht gehorsamen, sind Heretiker. Weg mit ihnen. Vereinigung von Kirche und Staat in Amerika, wir haben ja darüber gesprochen. Der vorige, das ist jetzt interessant, der vorige Chief Justice William Rehnquist, der jetzt vor kurzem gestorben ist und jetzt ersetzt ist durch Roberts, ein Katholik, hat schon gesagt, dass die Trennung von Kirchen und Staat ist ein Schmettervor, das gegründet ist auf schlechter Geschichte. Nein, 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 guter Geschichte. Das ist schon eine Umänderung. Pat Robertson hat gesagt, dass wir den Sabbat heiligen sollen, aber natürlich den Sonntag. Und er sagt, dass Bürger eine hohe Zivilisation erreichen, wenn sie die Gesetze Gottes halten. Und Gott hat gesagt, wir brauchen einen Ruhetag. Aber wir in Amerika sagen, Trennung und Kirche und Staat verhindert das. Nein, das wollen wir nicht. Es ist ein Insult, was ist das? Eine Beleidigung für Gott, wenn wir durch unsere Policies, unsere Politik zeigen, dass wir Gott nicht akzeptieren. Und jetzt in Amerika ist da eine Werbung für Sonntagheiligung wie noch nie zuvor. Time Magazine kommt hervor, and the Sabbath day we rested. Am Sabbat ruhten wir, das ganze Volk wird aufgewirbelt, um den Sonntag zu heiligen. Sie haben den Sabbat natürlich verkehrt. Schaut mal da, was ist der Sabbat hier? Sunday, Sonntag. Und was schreiben Sie da? Sie schreiben, dass wenn wir den Sonntag verlieren, außer Acht verlieren, dann verlieren wir unser Herz. Wir müssen zurück zum Sonntag. Jetzt, das ist eine interessante Debatte. Die wurde gehalten damals in 1888, als der amerikanische Staat versuchte, um ein Sonntagsgesetz in Amerika zu erzwingen. Und diese Debatte ist in Englisch, für die, die es verstehen, wird es vielleicht gut sein. Es ist ein Theaterspiel, das genau wiedergibt die Worte, die da gesprochen wurden im amerikanischen Konzil im Kongress. Und wir schauen uns das mal an.
In May of 1888, Senator Henry Blair of New Hampshire proposed legislation to limit secular activities on Sundays within the jurisdiction of the United States federal government. Senator Blair made it clear that the aim of his bill was to preserve the first day of the week as a day of rest and religious observance. The bill was referred to the Senate Committee on Education and Labor, where Blair was chairman. Among those who raised objections to the proposed legislation was Alonzo T. Jones.
Sir, you may speak of the power of the majority in social and civil matters, but there is no majority, however large, that can invade the territory of a man's religion. Not in this land, not under our Constitution.
Mr. Jones, you fail to recognize the right, or more importantly, the responsibility of the state to protect the welfare of the people as a whole.
Senator, it seems that you fail to recognize the clear distinction between man's responsibility to the state and his duty toward God. The first, he must render under the force of law. The second, duty to God must be carried out only under the force of love. And that freely, voluntarily. No law can command love.
But the law of the state must protect the people to carry out their duty to God. Our Sunday law is written to ensure the preservation of the Lord's Day for the benefit of the people.
An admirable goal, Senator Blair, but completely unnecessary. Our Constitution already recognizes the rights of the people with respect to their religion. Your Sunday law would add nothing to our fundamental freedoms. It would rather add restrictions.
I'm afraid, sir, that you are blind to the realities of our age. If men owe a duty to God and do not willingly perform it, they become a corrupting influence in society.
This proposed Sunday law would have a corrupting influence by introducing force and coercion into its observance.
On the contrary, the intended effect is to enhance the Sabbath. If men do not consent to honor the Lord's Day, if their actions on that day are unrestrained by civil law, then they trample on the very rights of those who would honor and observe the day as holy unto the Lord.
With all due respect, Senator, can you not see that your Sunday bill proposes to trample on the rights of the religious minorities? Do you really want to revert to those dark ages where church and state united to force men to violate their conscience and conform to an officially established religion?
Now, that is an unworthy comparison, sir. Our Sunday law is for the ultimate benefit of the whole society.
Also, das war die Debatte. Und das Argument war, wollt ihr wirklich zurück zu den mittelalterlichen Situationen, wo alles erzwungen wurde und das Blut in ganz Europa floss? Wollt ihr wirklich da zurück? Und dann haben sie es abgewählt, es ist nicht Sonntagsgesetz geworden. Es gibt zwei Rufe aus Babylon, zwei Versuche, um den Sabbat wieder oder Sonntagsgesetz wieder einzustellen. Fantastische Parallele, die es hier gibt. Und damals in 1888 hätte es geschehen können, es ist nicht geschehen. Was glaubt ihr? Denkt ihr, die Welt ist bereit, um es neu zu machen? Hier in dem Time Magazine steht geschrieben, wenn deine Seele keinen Sonntag hat, dann wird es ein Waisenkind, hat Albert Schweitzer geschrieben. Und sie zitieren da Albert Schweitzer. Dann sagen sie, wir brauchen Zeit. Wir brauchen Zeit, um Gott anzubeten. Wir brauchen Zeit für die Familie, für Freunde, für Ruhe in der Woche. Und Papst Johannes Paulus hat das schon mal gesagt, schreiben sie, wenn der Sonntag seine fundamentale Meinung verliert und nur Teil der Woche wird, dann sind wir verstockt in einem engen Horizont. Und wir können nicht länger den Himmel sehen. Also diese Debatte ist ganz stark in Amerika jetzt. Und da ist eine Bewegung, um diesen Sonntag wieder einzusetzen. Das letzte Mal hat das Obergericht entschlossen, ja, Sonntag bleibt die Fähre zu. Die Siebentagsadventisten haben gesagt, wir protestieren. Und es wird wieder zu einem Entschluss kommen und das Obergericht wird wieder entscheiden müssen, aber diesmal ist das Obergericht 5-9 stockkatholisch. Wie werden sie entscheiden? Der Kolumnist Michael Barron sagt in US News and World Report, wenn man die Schlagzeilen liest, könnte man meinen, wir seien auf dem Weg zu einer Theokratie. Sie sind auf dem Weg zu einer Theokratie. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Odem zu geben, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Diese Gemeinschaft, Staat, Kirche in Amerika, wird bald diese Gesetze machen. Und es bringt alle dahin, die Kleinen, die Großen, die Reichen, die Armen, die Freien, die Sklaven, dass man ihnen ein Mahlzeichen an ihrer rechten Hand oder an ihrer Stirn gibt, das niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Ist das noch so unwahrscheinlich nach diesen Zitaten? Nein. Genau wie damals das Dekret rausging vom ersten Tier, von dem katholischen politischen System, Bischöfe und Priester mögen darauf achten und Anordnungen von Exkommunikation verbieten, dass sich jemand anmaßt, die Anhänger dieser im Lande von Toulouse entstandenen Häresie aufzunehmen oder im Geringsten zu unterstützen. Papst Johannes Paulus sagt das Gleiche. Wenn ihr den Sonntag nicht heiligt, seid ihr Heretiker und ihr müsst bestraft werden. Ratzinger sagt, mit einer angebrachten Strafe, wie schön geschrieben. Wunderbar, wann er endlich definiert, was die angebrachte Sprache ist. Naja, sie durften nicht kaufen und verkaufen, genau das gleiche Gesetz, damals in 1163. Und dann kam die Todesstrafe. Genauso wird es kommen. Der Präsident der Vereinigten Staaten, hier haben wir auch schon vorher mal gesehen, die Rote Messe, Tradition am Sonntag vor der Eröffnung des obersten Gerichtshofes. Amerika ist bereit für diese Dinge. Die führenden Köpfe von Executive, Judicative und Vertreter der Legislative waren Namen ohne Einschränkung teil. Und an diesem Tag gab es keine Trennung von Kirche und Staat. Wir haben diese Mega-Bewegung, die 10 Gebote wieder in Amerika juristisch zu bestätigen. Alice A. Bailey, eine hohe Okkultistin, schreibt, Da wird keine Auseinander, das heißt hier, Spaltung sein zwischen der universalen Kirche, der heiligen Loge der Freimaurer und dem inneren Kreis der esoterischen Gemeinschaft. Genau was die Bibel sagt, Drache, Tier, falscher Prophet werden sich einigen. Hier sagt sie genau das Gleiche. Die esoterische Loge, die Kirche, alle werden sich vereinigen. Und die UNO wird das Mundstück werden und die neue Kirche Gottes wird gegründet durch alle Religionen und alle geistlichen Gruppen, genau was die Bibel sagt. Und dann wird ein Ende gemacht an diese heretische Lehre der Trennung. Die Bibel sagt, kommt aus ihr raus, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und dass ihr nicht die Plagen empfangt. Dieser Geist der Inklusivität ist der einzige, der gelten darf. Der Geist der Exklusivität muss vernichtet werden. Hier schreibt Robert Müller, dass Friede ist unmöglich, ohne dass der Fundamentalismus vernichtet wird durch eine vereinigte Religion. Wow. Sind wir bei diesem Punkt, ja oder nein? Wir sind bei diesem Punkt. Und darum sagt er, die Vereinigten Nationen werden sehen, dass eine neue Kirche Gottes aus allen Religionen zusammenkommt und diese gewaltige Spaltung wird zu Ende kommen. Hier ist die Anmerkung des Herausgebers von Mary Online. Jetzt hört mal, was der sagt. Die über 100 Jahre her Herausforderung, wir haben sie ja schon gelesen, aber wir lesen sie noch einmal, besteht immer noch. Entweder die katholische Kirche hat recht, oder die Siebentags-Adventisten haben recht. Es gibt keine andere Wahl. Es gibt nur zwei Gruppen in der Welt. Sie sind entweder mit der katholischen Kirche oder sie sind mit den Adventisten. Und wenn man trotzdem nicht wählen will, fällt die ganze Sola Scriptura-Lehre in sich zusammen und damit das Fundament des Protestantismus. Ihr habt geglaubt, dass ihr nur so eine kleine Gruppe ist unter vielen? Nein. Ihr seid das letzte Bastion des Protestantismus, wenn ihr euch zum Adventismus hält. Was übrig bleibt, sagt er dann, ist eine erfundene Religion, ein erfundener Glaube und ein erfundenes Glaubensgebäude. Das ist die katholische Kirche, die hier schreibt, bitte. Das dem Menschen passt, aber nicht dem Schöpfer, wie schon Satan und Luzifer. Nein, das ist nicht Luzifer, hier haben wir einen Schreibfehler. Wie schon Satan und Luther, Martin Luther, haben die Protestanten in Gedanken und Tat, wenn nicht sogar im Wort, das Credo offenbart, ich will nicht dienen. Wem nicht dienen? Der katholischen Kirche. Und die einzigsten Protestanten, die noch den Mut haben, um zu sagen, Rom ist der Antichrist, bleib weg, und die dreifache Engelbotschaft verkündigen, sind die Siebentags-Adventisten. Sie werden euch, sagt die Bibel, aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, dass jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu tun. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Also hier ist die Wahl. Thunder of Justice, die Visionare der katholischen Kirche. Dies ist der Moment, sagt Maria durch Father Gaubi, der hoch anerkannt war, auch durch Papst Johannes Paulus II. Entweder ihr findet Zuflucht in mir, sagt Maria. Ich bin die Arche des neuen Bundes. Zur Zeit Noah war es notwendig, dass man in die Arche geht, sagt sie. Ich bin diese Arche. Komm, wir bauen in meinem unbefleckten Herz. So nebenbei, unbefleckte Herz, was heißt das? Was ist das Dogma der unbefleckten Empfängnis? Dass Maria ohne Sünde war. Alle Eigenschaften, die Jesus hat, hat er auf Gunst Marias, nicht vom Vater. Aber die Bibel sagt, Maria war unter dem Gesetz, sie war voll Mensch und vom Vater hat er seine Göttlichkeit, von ihr hat er ihre Menschlichkeit. Nur Jesus Christus kann uns erlösen. Hier ist eine andere Eiche. Mit Sonntagverehrung und Mariaverehrung und durch den Sonntag zu halten, verehren wir Luzifer, Sinnbild Maria. Und sie sagt, schau nirgends anders hin, es gibt nur mich oder das andere. Die Bibel aber sagt, was ist der Vers da, Johannes was? Könnt ihr es lesen? 14,6. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater also nur durch mich. Ist es aber übel in euren Augen, lesen wir im Joshua, dem Herrn zu dienen, dann erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Entweder den Göttern, denen eure Väter dienten, als sie noch jenseits des Stroms waren, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Die gleiche Wahl gilt heute. Und es kam einer der sieben Engel, und welche die sieben Schalen hatten, und redete mit ihnen und sprach, komm her, ich will euch das Gericht über die große Hure zeigen. Das ist unsere einzigste Hoffnung, die an vielen Wassern sitzt, mit der Könige der Erde Unzucht getrieben haben, und die Bewohner der Erde sind trunken worden von dem Wein ihrer Unzucht. Offenbarung 17. Geh hin, mein Volk, tritt in deine Zimmer, verbirg dich eine Weile, sagt Jesaja, es kommt etwas auf dieser Erde. In jenem Tag, sagt der Herr, mit seinem harten, großen und starken Schwert heimsucht den Leviathan, die flüchtige Schlange, und den Leviathan, die gewundene Schlange, und wird das Ungeheuer erschlagen, das im Meer ist. Die Zeit kommt, wo der Messias den Kopf zertretet. Nach diesem hörte ich etwas wie eine laute Stimme einer großen Volksmenge im Himmel. Sie sprachen, Halleluja, das Heil und die Herrlichkeit und die Macht sind unseres Gottes. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, denn er hat die große Hure gerichtet, welche die Erde mit ihrer Unzucht verdarb. Und er hat das Bild seiner Knechte an ihr gerecht. Und ich hörte etwas wie eine Stimme, eine große Volksmenge, wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein Rollen starker Donner, und die sprachen, Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Gut, wir haben geschildert die letzte Geschichte auf Erden, die letzten Ereignisse. Es kommt zu einem Kampf zwischen der Autorität Gottes und die Autorität des Tieres. Der springende Punkt wird der Sabbat sein, weil darin ist die Autorität des Gesetzes enthalten. Es kann nicht anders sein. Und wenn wir es wirklich glauben, dann haben wir keine andere Wahl, außer Siebentags-Adventisten zu werden. Keine andere Wahl. Glaubt mir bitte, dass wenn es eine andere gäbe, wäre ich nicht so doof, einer zu sein. Es ist umständlich, Adventist zu sein. Man schwimmt gegen den Strom und die Arme werden lahm. Ständig hat man Widerstand. Die Umwelt, die Kinder, die Schulen, was es auch immer ist, alles wird so unmöglich gemacht wie möglich. Und dann alles, was drumherum hängt, es sieht schrecklich aus. Wieso soll ich mir das antun, wenn ich nicht absolut überzeugt bin? Entweder ich bin total bescheuert und habe eine Macke, oder da ist ein wesentlicher Grund, warum ich Siebentags-Adventist bin. Und ich glaube, biblisch ist da ein wesentlicher Grund, warum ich es sein muss. Und ich werde geprüft werden. Und jeder, der sich dazu bekennt, wird geprüft werden. Glaubt ihr wirklich, was in der Bibel steht? Wenn einer kommt und er hält dir das Schwert am Hals und sagt, entweder oder, und ich sage, ich glaube, was in der Bibel steht, verbrenn mich, wenn es notwendig ist, dann muss man schon das wirklich glauben. Also das ist eine Prüfung. Glauben wir Gott oder glauben wir ihm nicht? Und wenn wir ihm nicht glauben, dann macht, was ihr wollt. Dann braucht man nicht diese Dinge tun. Daniel 7, 18. Hier ist das Versprechen. Die Heiligen des Höchsten werden das Reich empfangen. Versprechen. Und sie werden das Reich besitzen bis in Ewigkeit. Ja, bis in die Ewigkeit der Ewigkeiten. Es ist entweder wahr oder es ist ein Märchen. Und diese Wahl müssen wir treffen. Möge Gott uns helfen, sie richtig zu treffen, aber nicht nur das. Was von den Zigtausenden und Abertausenden und Milliarden, die da draußen sind, die nichts wissen? Wessens Aufgabe ist es, sie zu erleuchten? Wessens Aufgabe ist es? Unsere Aufgabe. Und was machen wir? Wir drehen uns im Kreis und untersuchen ständig, ob wir gut genug sind im Stand des Himmels. Unsere Religion ist selbstzentriert. Und wir haben so viel, was wir tun in der Gemeinschaft. Und die Gemeinschaft muss beschäftigt werden, damit sie auch religiös zufrieden bleibt. Und die Menschheit kann krepieren. Das ist so ein selbstsüchtiger Glaube. Wir sind so müde, wir schlafen ständig. Wir müssen weg von dieser Zeit, wo wir uns kümmern um, bin ich jetzt gut genug? Mache ich auch alles absolut richtig? Und was kann ich noch machen, um besser zu werden? Das Evangelium ist ein zweischneidiges Schwert. Wenn wir das Schwert gebrauchen, um Wahrheit zu verkündigen, wird es nicht außer Wirkung lassen, dass wir selbst geändert werden. Diese großen Versammlungen denen zu geben, die schon vieles haben, berauben die Welt von dieser Botschaft. Ich möchte euch auffordern, um nicht länger einen selbstsüchtigen Glauben zu dulden. Das eigene Ich ist nicht so wichtig. Was hat Mose gesagt? Streiche mich vom Buch deines Lebens, aber lass sie leben. Das ist unsere Aufgabe. Wenn ich selber nicht so wichtig bin, aber es ist wichtig, dass die Botschaft rausgeht. Meint ihr, ich weiß nicht, dass was ich sage mir den Tod bringen kann? Meint ihr, ich weiß das nicht? Meint ihr, ich habe keine Gefühle? Meint ihr, es ist mir egal, wenn meine Frau alleine zurückbleibt? Meint ihr, es ist mir egal? Ist nicht mir egal? Ich würde am liebsten ständig nur das tun, was mir gefällt. Aber Gott sagt, gehe in die ganze Welt und lehre sie alles, was ich dir gesagt habe, was ich euch gesagt habe, und das ist unsere Aufgabe. Komm, wir tun, was Gott gefragt hat. Und wir werden sehen, wie schnell die Wiederkunft herbeigebracht wird. Gott segne euch und behüte euch. Amen.